Liebe Gemeinde, liebe Freunde, hier im Saal oder auch an den Geräten, ich möchte Sie allerseits meinerseits auch begrüßen. Es ist wunderschön zu schauen, zu beobachten, wie der Geist Gottes so den Gottesdienst lenkt, leitet. Wir haben heute viel aus dem Neuen Testament gehört, einiges. Und in meiner Predigt wird der Geist uns in das Alte Testament führen, in die Propheten. Ein alttestamentlicher Poet, ein Dichter, ein Landwirt und ein Agrartechniker, würden wir heute sagen, lebt in einem kleinen Ort namens Tekoa, circa 14 Kilometer von Jerusalem aus nach Süden im Juda-Reich, also in Judäa. Zu der Zeit herrscht in Juda der König Usia. Im anderen Reich, im Nordreich, herrscht der König Jerobeam II. Es ist ungefähr 150 Jahre, nachdem sich das Volk Israel in zwei Reiche aufgeteilt hat, in das Südreich und Nordreich. Und er ist ein Hirte. Ist ein Hirte, beschäftigt sich mit Landwirtschaft, und in dieser Situation über diese Zeit möchte ich kurz sprechen. Der König Jerobeam im Nordreich und auch in Juda, die Königin in der Zeit, da wurde viel gekriegt, aber vor allem geht es um das Nordreich, um Jerusalem. Entschuldigung, um Israel, nicht Jerusalem, muss mich kurz fangen und fassen. Im Nordreich, der König, der hatte durch seine Eroberungskriege das Land von Israel ziemlich erweitert, hatte einiges an Land dazu gewonnen und wurde natürlich sehr, sehr reich. Durch die ganzen Züge hat er sehr viel Beute mitgenommen, und diese Situation, dieses Reichtum und das, was er so angehäuft hat, hat diesen Menschen, den König, in eine Art Trägheit versetzt. Er wurde träge, wurde gleichgültig, zudem wurde unaufmerksam zu dem, was so im Land passierte, was in seinem Reich passierte. Was da aber passiert in dem Moment, war nicht so gut in den Augen Gottes. Die Gottlosigkeit, die nahm sehr stark überhand. Die Völker um Israel herum, es waren einige Völker, die haben sehr, sehr stark gesündigt. Und das Ganze, das hat sich so zugespitzt in dieser Zeit, dass Gott irgendwann gesagt hat, das reicht, das Maß ist voll, so nicht weiter. Und er beruft diesen Menschen, er heißt Amos, beruft er in seinen Dienst. Das Wort oder dieser Name Amos kommt vom Namen Amasia und bedeutet so viel wie Gott trägt dich. Es hat zwei Bedeutungen. Die zweite Bedeutung heißt der Tragende oder Beladene. Er beruft diesen Mann zum Propheten und schickt ihm los seine Botschaft, das, was er den Völkern um Jerusalem herum, Entschuldigung, ich sage immer wieder Jerusalem, meine eigentlich Israel, um Israel herum seine Botschaft oder das, was Gott gegen das Volk hatte zu sagen. Und es waren Gerichte, die Gerichtsbotschaften, die Gott an diese Völker sendet. Das Buch Amos im Alten Testament. Ich würde mal ganz kurz so einen Überblick über dieses Buch, wie Amos nachher seine Botschaften, das, was er den Völkern gesagt hat, er hat das in Gedichte verfasst, in Lieder verfasst, hat das in Botschaften verfasst, hat das alles aufgeschrieben. Und wir finden das Buch Amos im Alten Testament, das ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Erster Abschnitt, Kapitel 1 bis 2, also 1, 2, da geht es um die Botschaften, um die Anschuldigungen gegen das Volk, die um Israel und Juda herum waren, und um diese Gerichte, die Gott ausgesprochen hat, und darum, wie sich das auch irgendwann erfüllt hat. Er spricht gegen die Syrer, gegen die Philister, gegen die Bewohner von Tyros, das sind die Phönizier, gegen die Edomiter, gegen die Moabiter. Aber anschließend, wo er zu den Völkern, die um Israel herum waren, gesprochen hat, sein Gericht ausgesprochen, geht Gott weiter und spricht zu dem eigentlichen Volk, zu seinem auserwählten Volk. Und das finden wir dann auch hier, er spricht zu Juda und zu Israel und hält davor, was sie falsch gemacht haben. Im zweiten Abschnitt, Kapitel 3 bis 6, ist die Botschaft für das vereinigte Israel. Erstmal spricht Gott über das Gesamte als sein eigenes Volk, was noch nicht geteilt war. Er erinnert sie daran, wie er sie aus dem Nord, also aus Ägypten herausgeführt hat, zu seinem Volk gemacht hat und diesen Weg. Und dann anschließend aber spricht er das Nordreich, also Israel direkt, nicht Juda, sondern Israel. Spricht er nochmal direkt an und klagt Israel quasi an für die Dinge, die da absolut nicht richtig gelaufen sind. Geistliche Heuchelei, unerträgliche menschliche Ungerechtigkeit, die da betrieben wurde, Götzenanbetung. Er erklärt dem Nordreich, den Leuten da, dass womit die wahre Anbetung Gottes zusammenhängt, was das eigentlich bedeutet, Gott wahrhaft anzubeten. Und er kündigt da auch den Tag Gottes oder den Tag des Herrn, den Tag des Gerichts an für Israel. Der dritte Abschnitt, Kapitel 7 und bis 9, das ist so der letzte Abschnitt, da spricht Gott durch Amos nochmal an das Volk und Amos erklärt seine Visionen, wie Gott ihm die Bilder gezeigt hat, womit er so den Tag des Herrn, den letzten Tag des Gerichts verglichen hat und wie Gott ihm das erklärt hat. Da geht es einmal um das Bild, er sieht dann Heuschreckenschwarm, er sieht ein sengendes Feuer, er sieht überreiche Früchte, die verschlungen werden und solche Bilder, das erklärt er nochmal. Und ganz zum Schluss in diesem Abschnitt, da geht Amos nochmal auf die prophezeit er das messianische Reich, was in Christus Jesus, also in Jesus Christus später sich erfüllt, also eine Prophetie auf die messianische Zeit. Da geht er nochmal auf die Hoffnung für das Königreich Davids ein und damit schließt er sein Buch. Amos ergründet in seinem Buch die Beziehung zwischen Gottes Gerechtigkeit oder Gottes Gericht und Gottes Gnade. Wie hängen diese Dinge zusammen? Einerseits die Gerechtigkeit oder das Gericht Gottes und andererseits aber die riesengroße Gnade Gottes. Diese Dinge, wie die miteinander übereinander zu bringen oder zueinander stehen, das ergründet er in seinem Buch. Weil Gott gerecht ist, muss Gott die Völker straffen. Das ist die Botschaft. Er muss das Böse bestrafen, sonst wäre er nicht mehr ein gerechter Gott. Weil Gott aber Güte ist und ein gütiger Gott ist, führt die Gnade Gottes und messianisch zu den neuen, in eine neue Familie Gottes, die Menschen, die sich dann in der Gemeinde Jesu Christi irgendwann später erfüllt. Gott ist Gericht, gerecht, Gott ist aber auch Gnade. Im Fazit, im Schlüsselgedanken kommen wir dazu zu verstehen, dass die wahre Anbetung Gottes immer zu Recht, zu Gerechtigkeit, zur Nächstenliebe führt. Das ist so die Gesamtaussage von diesem Buch Amos. Ich würde gerne mit euch heute in den ersten Abschnitt kurz eintauchen wollen und über den ersten Abschnitt uns so ein bisschen Gedanken machen. Amos im ersten Kapitel stellt er sich kurz vor, erzählt kurz, sagt kurz, wer er ist. Und dann wirklich nach einem Vers, nach zwei Versen, da geht es dahin, dass er das erste Gericht Gottes ausspricht. Und das erste Gericht war an Damaskus adressiert oder an die Syrer. Da spricht Gott an die Syrer und er sagt Folgendes. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen, in Amos 1, Vers 3 lesen wir das, Wegen drei oder und wegen vier Übertretungen von Damaskus wende ich solches nicht ab, nämlich weil sie Gilead mit eisernen Schlitten zerdroschen haben. Darum will ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden, das die Paläste Ben-Hadads verzehren soll. Und ich will den Riegel von Damaskus zerbrechen und die Bewohner des Freveltals ausrotten, samt dem, der das Zepter im Lusthause hält. Und das Syrervolk soll nach Kir in die Verbannung wandern, spricht der Herr. Und diesen Satz, wegen drei und wegen vier Übertretungen, das ist ganz interessant, diesen Satz finden wir in diesem Buch im ersten Abschnitt immer wieder und immer wieder. So wie das letzte Wort, womit er diese Botschaft immer abschließt, so spricht der Herr. Das ist etwas, was wirklich zu jedem dieser Völker gesprochen wird. Wegen drei und vier Übertretungen. Wenn wir drei plus vier mal kurz rechnen, ergibt es sieben. Und das, so die Ausleger, das kann dafür stehen, diese Zahl sieben, das ist die Zahl für, also eine Symbolzahl für eine Vollzahl oder eine vollkommene Zahl. Was so viel heißt wie, es ist voll, es ist komplett. Und in dieser Situation heißt das, wenn Gott das spricht, dass sein Maß voll ist. Es reicht jetzt, es ist die Übertretungen, die da geschahen und die Sünden in diesen Völkern, die sie gemacht haben, die waren so laut und so stark, dass das Maß wirklich erreicht war. Und in all diesen Sünden, die wir hier lesen, in all diesen Übertretungen von den Völkern, wir kommen gleich auf die anderen noch ganz kurz, da geht es im Wesentlichen immer um eine Botschaft, um einen Grundgedanken. Es geht da um die Sünde der Untreue Gott gegenüber. Es waren Menschen, wenn wir an die Syrer denken, die eigentlich nicht zum auserwählten Volk gehören. Es waren Menschen, die viel gehört haben von Gott. Aber in der weiten Abstammung hatten sie etwas gemeinsam. Eins, dass Gott auch diesen Menschen, die nicht zum auserwählten Volk oder zum Volk Israel gehört, dass Gott mit diesen Menschen auch einen Bund geschlossen hat in Noah nach der Sintflut. Und dieser Bund hieß damals, Gott sagte, ich werde nie mehr eine Sintflut kommen lassen, aber dafür sollen die Menschen nie mehr menschliches Blut vergießen. Schon gar nicht gegenseitiges Blut vergießen. Das war der Bund zwischen Gott und den Menschen. Und an diesen Bund oder gegen diesen Bund sündigen auch die Menschen, auch die Völker, die vielleicht also mit Gott auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben. Die ist gültig für die gesamte Menschheit. Das Wort, das hier für die Sünde steht, heißt Pesa und übersetzt bedeutet das Revolte, Revolution oder Rebellieren. Und das ist interessant, wenn wir dieses Wort einmal kurz überlegen, Revolte, Rebellieren gegen den Bund, der da besteht, wie viele Parallelen wir zur Zeit heute finden, in die heutige Zeit. Wie viel wird heute gegen das Wort Gottes rebelliert? Oder wie viel hat man gegen, wie viele Argumente werden dagegen gebraucht? Wie viele Menschen halten sich nicht an das Wort Gottes? Man rebelliert. Im Römer 2, Vers 14, 15, da lesen wir eine Bestätigung, gibt Paulus uns eine Bestätigung dafür, dass auch Menschen, die eigentlich weit von Gott sind, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben, auch in diese Menschen, in die Heiden, wie er das spricht, die haben auch die Bedingungen des rechten menschlichen Anstands kennengelernt und das eigene Gewissen dieser Menschen, das klagt sie an und sagt, wo sie gegen Gottes Maßstäbe verstoßen. Also Menschen, die Gott eigentlich nicht kennen, in denen ist das auch hineingelegt, dass sie Maßstäbe kennen. Und die wissen ganz genau durch ihr Gewissen, wann sie gegen die Bestimmung Gottes sündigen, wann sie dagegen verstoßen. Diese erste Botschaft, das erste Gericht, das hat sich erfüllt. Das hat sich 30 Jahre später hat sich das erfüllt, ungefähr 732 vor Christus, durch den assyrischen König Tiglath-Pileser, so heißt er. In 2. Könige könnte man das noch nachlesen, hat sich das erfüllt. Und so wie Gott es durch Amos gesagt hat, so wurde es komplett erfüllt. Damaskus wurde zerstört, die Leute wurden weggeführt in die Gefangenschaft. Das zweite Gericht in diesem Abschnitt, das geht gegen die Philister, schon etwas näher nach unten zu Israel. Das Verbrechen der Philister bestand darin, dass sie ganze Bevölkerungen in Raubzügen zu Sklaven machten und sie auf dem Sklavenmarkt in Edom, und wohlbemerkt, die Edomiter waren ein Brudervolk zu Israel, das waren irgendwo hatten die gemeinsamen Ursprünge, sie haben das da die Leute versteigert, haben die an die Edomiter verkauft, versteigert. Und das ist ein großes Vergehen, das ist ein Bundesbruch, das ist eine Sünde gegen Gott, gegen die Menschlichkeit. Auch das gefällt Gott nicht und er sagt, die Philister werden ausgelöscht werden. Sie müssen die Strafe für das, was sie gemacht haben, was sie regelmäßig tun, die müssen sie tragen. Und es passiert genauso. Durch die Assyrer auch und später, 160, 130 ungefähr vor Christus, durch die Makkabäer wurden die Philister zum größten Teil komplett vernichtet und ausgerottet. Sie mussten das Gericht erleben. Das dritte Gericht spricht er gegen die Bewohner von Tyros. Tyros, eine führende phönizische Stadt, hat einen Bruderbund mit Israel geschlossen, haben sich verbrüdert und haben aber genauso wie die Philister ganze Gruppen als Gefangene genommen und in Edom auch verkauft. Haben also im Wesentlichen genau das Gleiche, was die Philister gemacht. Und auch das, diesen Bruderbundbruch, den bestraft Gott. Den bestraft Gott auch sehr hart. Alexander der Große, der übernimmt oder erobert diese Stadt Tyros, ungefähr 330 vor Christus. Nachdem er erstmal die Stadt belagert hat, 7 Monate lang hat er belagert und da sind 6.000 Leute sind gefallen in dieser Schlacht um diese Stadt, man muss sich das kurz vorstellen. Dann sind 2.000 Leute, hat der Alexander der Große bestraft, hat sie gekreuzigt und 30.000 Menschen sind in die Gefangenschaft und auch als Sklaven verkauft worden. Es ist interessant. Gott straft das Volk mit derselben Sünde. Also mit demselben, was sie vorher als Sünde getan haben. Sie haben die Israeliten, haben gegen Israel gesündet, in die Sklaverei verkauft. Gott macht es hier oder lässt es hier genauso zu. Das vierte Gericht spricht Gott gegen die Edomiter aus. Da, wo die ganzen Leute als Sklave verkauft wurden. Gegen dieses Volk. Und das ist interessant. Die Edomiter, das war ein Brudervolk von Israel auch, denn sie hatten einen gemeinsamen Vater. Es waren die Edomiter, die stammen von Esau, von dem Bruder von Jakob, von Israel, also ab Israel, Jakob, Israeliten, sein Bruder Esau, und da kommen die Edomiter her. Und die bekämpften sich, beziehungsweise hier geht es mehr darum, dass die Edomiter die Israeliten bekämpft haben. Und man sagt, dass dieses Bekämpfen, das war ein suchthaftes, so ein Verlangen, den Israeliten weh zu tun. Das war manchmal so ein Aufgeilen, würde man heute sagen. Schlimmes Wort, lassen wir, aber es war so die Situation. Das empfanden die Edomiter, wenn sie den Israeliten wehtun konnten, sie misshandeln konnten, obwohl sie gemeinsame Wurzeln haben, man muss sich das vorstellen. Das gefiel Gott nicht. Das war ein Bundesbruch. Ihr Lieben, heute in der Welt gibt es ähnliche Situationen, das muss man feststellen, um die Parallele mal in die Zeit heute herzustellen. Es gibt einige afrikanische Völker, die pausenlos sich gegenseitig bekämpfen, obwohl sie gemeinsame Wurzeln haben und eigentlich verbrüdert sind. Ein Stamm gegen das andere. Da wird gekämpft, wird gemordet, furchtbar. Ich denke, in den Nachrichten kann man das hören. Was in den islamischen Ländern passiert, das sind auch verbrüderte Völker, die bekämpfen sich und die können nicht genug es genießen, sich gegenseitig da umzubringen und zu töten und zu verfeindet zu sein. Wir müssen gar nicht so weit gehen, was passiert in Europa. Ich denke an unsere Vorfahren eine lange Zeit waren, Russland, Ukraine, Polen. Die haben alle, diese drei Länder haben einen slawischen Hintergrund, aber bis heute verstehen die sich nicht so richtig. Und bis heute wird gekämpft, bringen die Leute sich gegenseitig um, wenn wir an Donetsk denken und die ganze Geschichte. Es ist also auch heutzutage passieren die gleichen Sünde, wie sie damals passierten. Im Alten Testament zur Zeit des Propheten Amos. Heute wird der Bund gebrochen, Bund mit Gott. Ihr Lieben, was passiert in der Gesellschaft? Oder gibt es vielleicht Dinge, die in unserer Familie so ähnlich passieren? Gibt es Familien in unserer Umgebung? Oder vielleicht in der eigenen Familie, dass Geschwister sich nicht vertragen können, dass es eine Feindschaft gibt untereinander? Gott sieht das als Bundesbruch. Das ist absolut klar gegen die Gebote Gottes. Sowas darf nicht sein. Das macht er hier den Edomitern absolut klar. Der sagt, dafür werdet ihr gestraft und sie werden. Diese Prophezeiung erfüllt sich. Im 8. Jahrhundert durch die Assyrer eingenommen. Im 5. Jahrhundert wird dieser Ort, diese Ortschaft oder dieses Land noch mal, also zu einer ziemlich verlassenen Einöde, da passiert oder ist kaum jemand zu finden. Und noch etwas später, circa 300 vor Christus, nehmen arabische Stämme dieses Land ein. Und wir wissen, dass das auch in Nähe von Jerusalem und zu dieser Ecke, ja, die waren bis zur Neugründung Jerusalems, waren da die Araber zu Hause. Gott straft dieses Volk und die Prophezeiung erfüllt sich absolut. Das fünfte Gericht geht gegen die Ammoniter. Ammoniter, Nachkommen von Lot, das ist also der Neffe von Abraham, sind auch Verwandte, man merkt das schon, auch hier sind das verwandte Völker zu Israel. Aber was die gemacht haben, das finde ich persönlich, ist wirklich das eins der schlimmsten Dinge hier. Wehrlose, schutzlose, schwangere Frauen aufschlitzen, nur damit sie ihre eigenen Grenzen erweitern, damit sich das Volk Israel nicht vermehrt und ihre eigenen Grenzen größer werden, dass sie gewinnen an Land. Man muss sich das vorstellen, schutzlose Frauen zu töten, ungeborenes Leben zu töten. Und ich denke, also auch in der heutigen Zeit, wenn wir da reinschauen, da passieren auch sehr viele Dinge, die ähnlich sind. Gott sagt in Amos 1,14 zu den Ammonitern, darum will ich Feuer in den Mauern von Rabba anzünden, das ihre Paläste verzehren soll, unter Kriegsgeschrei am Tage der Schlacht und im Wetter am Tage des Sturms. Und ihr König muss in die Gefangenschaft wandern und seine Fürsten samt ihn, spricht der Herr. Und auch diese Prophezeiung erfüllt sich haargenau, erfüllt sich auch circa 730 vor Christus durch die Assyrer. Man merkt, dass Gott sehr viele Gerichte durch die Assyrer hat ausgeführt. Das sechste Gericht, das letzte Gericht an die Völker, die um Jerusalem herum lagen, das geht an die Moabiter, spricht Gott die Moabiter an. Es ist in diesem Zusammenhang die einzige Sünde, die die Moabiter gemacht haben, die nicht gegen das Volk Israel geschehen war. Das einzige Volk, was nicht gegen Israel gesündigt hat, aber in diesem Zusammenhang haben die eine Sünde begonnen, die in den Augen Gottes genauso schlimm war, wie das, was die anderen Völker an Jerusalem oder an Israel gemacht haben. Israel, die hatten Samaria und Juda, Jerusalem. Sie haben das Andenken eines Königs geschändet. Sie haben die Gebeine eines toten Königs aus dem Grab geholt und haben diese Gebeine verbrannt. Und diese Tat war in den Augen, denn nur diese Tat ist beschrieben, wofür Gott dieses Volk so straft. Diese Tat war ausreichend, um das gesamte Volk zu strafen. Man muss sich das vorstellen, wo ich darüber nachgedacht habe, es ist mir aber auch früher nie so aufgefallen, dass Andenken an Menschen, die gestorben sind, dass das in den Augen Gottes so wichtig ist, dass dafür ganze Völker bestraft werden, wenn sie das nicht tun, wenn sie das schänden. Andenken an Menschen, die gestorben sind, ist in den Augen Gottes sehr, sehr wichtig. Das Gedenken an die Leute, ich denke, das sollten wir heute unbedingt mitnehmen. Es ist im Neuen Testament übrigens auch verankert, wenn wir in Hebräer 13 lesen, da geht es auch darum, dass der Schreiber sagt, gedenkt an eure Lehrer und geht es da. Gedenken, das Gedenken ist also etwas, was sehr, sehr wichtig in den Augen Gottes ist. Die Moabiter haben gesündigt und sie mussten die Strafe auch tragen. Das Gericht lautete auch hier in dieser Situation, das wurde auch ausgeführt durch den assyrischen König, auch 730 vor Christus. Ihr Lieben, wo ich die Gerichte Gottes hier gelesen habe, darüber nachgedacht habe, ging es mir so nicht ganz so gut. Es ist düster, es ist, wenn man das liest, es drückt, ein Gericht, zweite Gericht, dritte Gericht. Warum ist das so? Warum tun die Menschen solche Sachen? Denn Gott können wir dafür nicht verantwortlich machen. Gott hat seinerseits den Bund gehalten. Und wenn er den Bund festgehalten hat, dass wenn ihr sündigt, muss ich euch bestrafen. Die Leute, die wussten das. Warum tun sie sowas? Warum gehen Menschen und sündigen absolut bewusst, obwohl sie wissen, dass Gott das bestrafen wird? Ihr Lieben, es kommt aber etwas später, wenn wir weiterlesen, noch härter. Das nächste Gericht geht jetzt nicht mehr an die Völker, die um Jerusalem oder um Israel und um Juda herum leben. Das nächste Gericht geht direkt an an Juda und jetzt richtig an Jerusalem. Die heidnischen Völker, die um das auserwählte Volk herum lebten, sie haben gegen den ewigen Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, gesündigt. Aber in dieser Situation, Juda hatte gegen den Bund, den Gott direkt mit diesem Volk geschlossen hat, gegen das mosaische, den mosaischen Bund, so nennt man den. Das heißt, den Bund, den Gott am Mose gegeben hat oder die Gesetze am Berg Sinai. Und da, wo Gott das Volk auserwählt hat und mit dem Volk einen Bund geschlossen hat, gegen diesen Bund hat Juda gesündigt. Und zwar in dem, dass Juda nicht mehr den einen Gott angebetet hat, sondern hat die falschen Götter, die heidnischen Götter, hat Juda angefangen anzubeten. Und das wird diesem Volk auch als Sünde zur Last gelegt. Und Gott spricht auch gegen Juda wirklich ein Urteil und auch sein Gericht aus. Ihr Lieben, es ist wirklich so. Eine Sache ist, wenn Menschen, die Gott nicht persönlich kennen, gegen Gott sündigen, das ist schon schlimm, das ist sehr schlimm. Das bestraft er. Aber noch schlimmer und das andere ist, wenn Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott eingegangen sind, die Gott persönlich kennengelernt haben, persönlich mit ihm in Beziehung standen, wenn diese Menschen den Bund brechen und sich von Gott abwenden, da ist es noch schlimmer. Und auch hier kommt die Strafe und Jerusalem wird 1580 vor Christus von Nebukadnezar zerstört. Ja, die königliche Familie wird komplett getötet. Der Tempelpalast in Jerusalem, aber auch die Häuser werden verbrannt und fast das gesamte Volk wird in die Gefangenschaft weggeführt. Im 2. Könige können wir das nochmal nachlesen. Das letzte Gericht in diesem Abschnitt des Buches Amos, in diesen ersten Kapiteln, das geht an Israel, an das Nordreich vom Volk, vom Volk Gottes. Israels Sünde war auch wiederum der gebrochene Bund mit ihm. Auch hier hat Israel sich nicht an den Bund mit dem Herrn, mit Gott, gehalten. Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, sexuelle Reinheit, klare Bestimmungen wegen gepfändeten Gegenständen, Gottes Treue, das sind die Dinge, die im Bund sehr, sehr fest, also genau beschrieben sind im Gesetz Gottes und festgehalten sind. Und die Israeliten wussten ganz genau, wie sie mit diesen Dingen umgehen sollten. Aber was passiert? Gerade in diesen Dingen wird Israel absolut untreu und erfüllt sie nicht. Ich denke, über diesen Abschnitt könnte man wirklich lange sprechen. Ich will das einfach mal zusammenfassen und nur ein paar Dinge nennen. Die Armen, also ihre Brüder, ihre eigenen Brüder und Geschwister, die Armen, die arm waren, also jetzt im Volk Israel gesehen, die wurden systematisch unterdrückt und von den eigenen Leuten, von den reichen Leuten als Sklaven an andere Völker verkauft. Muss ich das vorstellen? Die armen Leuten, den Unterdrückten, diesen, wurde zudem auch noch das Recht verweigert. Das heißt, wenn im Gericht ein Reicher stand und ein Armer gegen ihn, der Arme konnte gerne auch Recht haben, aber es wurde ihm einfach nicht Recht zugesprochen. Das heißt, heute würden wir das Bestechung nennen, ne? Wenn im Gericht jemand Recht bekommt, der eigentlich nicht Recht hat. Ja, es ist einfach juristisch absolut falsch. Sie hatten klare Bestimmungen wegen verpfändeten Sachen. Zum Beispiel, wenn ein Mühlenstein, womit man den Korn gemahlen hat, um Brot zu backen, der war existenziell wichtig für eine Familie. Und dieser Stein durfte nicht als Pfand genommen werden. Pfand, wissen wir, was ist, ne? Wenn ich irgendwas brauche, gehe ich und verpfände dann etwas für eine Zeit und hole mir das dann wieder. Das durfte nicht verpfändet werden. Absolut klare Bestimmung. Die Israeliten haben es aber gemacht. Ein armer Mensch oder von einem armen Mensch durfte man nicht die Kleider als Pfand nehmen. Das musste man noch bevor die Sonne untergeht, musste man dem Armen seine Kleider wieder zurückgeben, damit er nicht erfriert, damit es ihm gut geht. Die haben es absolut missachtet und haben Dinge gemacht nach Willkür, wie es ihnen gefiel. Die absolut schlimmen Sünde, die da stattfand und absolutes Gräuel oder ein Abscheu vor Gott ist, dass Vater und Sohn sich die gleiche Frau sexuell geteilt haben. Man muss sich das nur vorstellen. Die gehen, da gibt es eine Sklavin, die gehalten wird als eine Sexsklavin. Der Vater geht sich bedienen und der Sohn auch. Das ist ein absolutes Gräuel in den Augen Gottes. Die Israeliten, die tun es sowas. Und schließlich hat Israel gegen das wichtigste Gebot verstoßen. Sie haben heidnische Götter angebetet. Das, was Gott absolut nicht duldet. Sie hatten heidnische Götter angebetet. Wenn Gott Gnade schenkt, werden wir entweder in den Bibelstunden oder auch vielleicht in Predigten an Sonntagen, werden wir dieses Buch noch mal etwas gründlicher durchgehen. Und da geht es noch mal um die Götter und um diese ganzen Details, die da passierten im Volk Israel und warum Gott sagt, 3 + 4 = 7, es reicht jetzt, das Maß ist voll. Warum er die dann kommt und sagt, so, ihr müsst die Strafe tragen jetzt, es ist genug. Gott straft Israel und das gesamte Nordreich Israel oben endete. Es hört auf zu existieren. Ausgelöscht von der Karte weg. Das Volk gibt es nicht mehr. Und das passierte auch ca. 722 vor Christus mit der assyrischen Gefangenschaft. So viel, ihr Lieben, zu den Gerichten, zu diesem ersten Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Weiter möchte ich nicht darauf eingehen. Wenn wir das jetzt so gelesen haben, gehört haben, ihr Lieben, was können wir heute persönlich, jeder von uns, aus diesen Gerichten Gottes, aus dem Gottesdienst heute mitnehmen? Was nehmen wir mit? Ein schweres Thema heute, wirklich schwer. Nehmen wir mit, dass Gott unbarmherzig ist und straft ein Volk nach dem anderen? Das nicht, ihr Lieben, absolut nicht. Gott ist nicht unbarmherzig, Gott ist barmherzig. Ist Gott ungerecht, dass er diese Dinge zulässt? Wir hören heute viel in der Gesellschaft und so, warum lässt Gott Kriege zu, warum tut Gott dies und jenes, lässt er das zu? Ist Gott ungerecht? Das auch nicht. Gott ist absolut gerecht. Und das ist häufig das Problem für uns Menschen. Dieser Absolutheitsanspruch, es gibt kein Links-Rechts oder Interpretationsfreiheit, wie man das heute so mag in vielen Diskussionen. Gott ist absolut gerecht. Dass Gott seinen Bund mit uns Menschen ernst nimmt, sollen wir das mitnehmen? Ja, ihr Lieben, bitte, lasst uns das heute mitnehmen. Gott ist absolut treu seinem Bund. Und wenn Gott etwas zusagt, etwas Gutes, was wir genießen, wo wir uns freuen können, wo wir glücklich dadurch werden können, dann hält Gott das. Aber wir müssen das bitte auch behalten, dass wenn wir sündigen, dass Gott das auch bestrafen muss, weil er ein gerechter Gott ist, aber nicht ohne Gnade. Und das ist das Wichtigste, was wir auch aus diesem mitnehmen sollen. Gott hat auch in diesen Situationen, hat dem Volk das vorher angekündigt, das Volk hatte Zeit zur Buße, sie haben es einfach nicht genutzt. Aber wenn wir im Buch weitergehen werden, werden wir das nochmal sehen und sehr deutlich verstehen, dass Gott nicht nur straft oder dass Gott nicht nur absolut gerecht ist, er ist aber auch gnädig und er vergibt, wenn Menschen kommen und sagen, das tut mir leid. Das, was wir heute in der Kinderstunde gehört haben, ich fand das so passend. In Jesus Christus leben wir in einem neuen Bund, nicht mehr im alten Bund des Alten Testamentes, wie das Volk Gottes, das Volk Israel lebte, sondern wir leben im neuen Bund, der mit Jesus Christus mit uns gemacht ist, durch Jesus Christus. Gott hat einen neuen Bund. Und wisst ihr, was im neuen Bund passiert? Die Gnade ist so groß, dass Gott seinen Sohn gibt, damit er stirbt, damit er gekreuzigt wird, wegen uns. Das ist die Gnade Gottes, das lasst uns heute auch mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, sexuelle Reinheit, Gottes Treue ist aber auch in diesem neuen Bund, den wir durch Jesus Christus mit Gott haben, in diesem Bund genauso wichtig wie damals. Das ist nicht aufgelöst, das gilt für uns heute auch und das dürfen wir heute auch mitnehmen. Gott segne uns wirklich im Nachdenken. Und ich bitte sehr darum, dass Gott durch seinen Geist wirkt, es vervollständigt, was hier nicht vollständig gesagt wurde, wo ich manchmal so Worte vertausche, dass er das alles zurechtstellt. Wir würden jetzt aber noch in eine Gebetsgemeinschaft gehen. Wenn jemand von euch beten möchte, gerne, und ich schließe diese Gemeinschaft dann ab. Lasst uns bitte aufstehen. Ja, himmlischer Vater, wir kommen zu dir in dieser Stunde. Es ist schwer für uns zu verstehen, dass die Strafen, die ausgesprochen wurden, auch zu deiner Gerechtigkeit gehören. Und in der Gesellschaft heute, wie die Gesellschaft prägt und alles, sieht das anders aus. Aber das ist das Wesen von dir, dass du absolut gerecht bist und dein Wort hältst, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, das mitzunehmen und Ja, in der Hoffnung, die du aber in deinem Sohn Jesus Christus uns gibst, dass wir in dieser Hoffnung leben, im neuen Bund leben, dass wir aber darauf achten, wie wir unser Leben führen, das sagst du durch dein Wort, Herr. Segne uns bitte im Nachdenken und bewahre das in unseren Sinnen, was wichtig ist für uns zu behalten und mitzunehmen. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen.